Gnade sei mit euch von dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe mal gelernt, ganz am Anfang, als ich predigen sollte, das war nicht so ganz einfach am Anfang, man soll immer mit einer schönen Geschichte anfangen. Etwas, was die Leute erheitert, was die Leute ermuntert, was ihnen Mut macht. Und das habe ich dann auch immer versucht zu tun. Das war manchmal mehr, manchmal weniger gut, aber aufs Ganze ging das so. Nun mache ich das heute genau umgekehrt. Ich fange heute mit einer Geschichte an, die macht keinen Mut, aber sie ist wichtig für uns zu hören. Und deshalb fange ich jetzt damit an, mit dieser nicht mutmachenden Geschichte. Eine der größten Pannen der Mission, in der Geschichte der Mission, Pannen, ja, ereignete sich im Jahre 1271. Nicolas und Matteo Polo, der Vater und der Onkel von Marco Polo, besuchten den Kublai Khan, das war derjenige, der damals ein Weltreich beherrschte, ein Reich von Indien über China bis in den fernen Osten. Und Kublai Khan war von der Botschaft der Christen, die sie ihm dort übermittelten, sehr angetan. Er sandte sie zurück, um 100 christliche Gelehrte zu holen. Sie sollten zuerst ihn taufen, dann seine Barone und dann andere einflussreiche Leute bis hin zum letzten Diener. Dann würde es bei ihm mehr Christen geben als im Westen. Was passierte? 30 Jahre lang nichts. 30 Jahre. Und dann wurden nicht 100 Missionare geschickt, sondern wurden 2 oder 3 Missionare geschickt. Und die 2 oder 3, das waren zu wenige und es war zu spät. Ja, nun stell dir nur mal einen Augenblick vor, wie die Welt aussehen würde, wenn das passiert wäre, wenn 100 Missionare nach China gekommen wären und Indien und die ganzen asiatischen Länder christlich geworden wären. Aber durch diese Entscheidung, beziehungsweise durch die Unfähigkeit zu entscheiden, sehen wir, wie behindernd der Mensch für das Vorhaben Gottes mit der Welt sein kann. Wie werden wir einmal die Heilsgeschichte Gottes mit der Welt beurteilen? Tja, vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund von einer Missionskonferenz. Da stand ein Vertreter einer bekannten deutschen Missionsgesellschaft auf und hielt ein langes und beredtes Referat, weshalb es heute besser wäre, keine Leute mehr nach draußen zu schicken. So etwas kann man ja nun öfter hören. Und diejenigen, die das umgekehrt sagen, sind sehr, sehr wenige geworden. Dazu gehören auch wir. Aber an diesem Augenblick waren auch 2 Farbige dabei, Farbige aus Südafrika, und die hatten anschließend das Referat zu halten. Und was sagten die? Sie würden herzlichst darum bitten, dass Deutschland mehr Missionare nach Afrika schickt. Also die Betroffenen wollten Mission. Und sie wollten nicht, dass aus Hindus bessere Hindus würden, aus Moslems bessere Moslems, aus Juden bessere Juden. Sie wollten, dass Menschen gerettet würden. Gerettet, darum geht das. Es geht nicht darum, jemanden besser zu machen. Es geht darum, ob sie gerettet werden für die Ewigkeit. Es geht um eine Not. Und weil es um eine Not geht, machen wir, wie Luther gesagt hat, ein fröhliches Geschrei von Christus. Von Christus, dem Licht der Welt, dem Licht der ganzen Welt. Es geht darum, ob Menschen verloren sind und bleiben in Ewigkeit oder ob sie gerettet werden, ob sie verloren werden. Es geht darum, ob wir Menschen den Sinn des Lebens bringen können, sodass sie von Furcht und Angst befreit werden, bis hin zur Dämonenfurcht durch Jesus Christus. Und vor dessen Namen zittert die Hölle. Er alleine hat die Macht, Bindungen aufzulösen. Mir fällt die Geschichte ein von meiner alten Freundin, die kenne ich von Jugendtagen an. Da haben wir hier in Bremen zusammen schon missionarische Besuche gemacht. Und sie war dann später Wycliffe-Mitarbeiterin, Wycliffe, die Bibelübersetzungsgesellschaft, war in Kolumbien und hat dort zusammen mit anderen Mitarbeitern versucht, das Evangelium weiterzusagen. Und dann erzählte sie, wie sie einmal, sie waren zu dritt, ihr Bruder war dabei, das war hier der Leiter von Wycliffe in Deutschland und noch eine andere Person, wie sie dann zu dritt irgendwo abends ankommen, es fing an zu dämmern und wenn es in Südamerika anfängt zu dämmern, dann ist es ruckzuck duster, zappenduster, dann sieht man gar nichts mehr. Und dann kamen sie in ein Dorf und fragten, wo sie denn wohl übernachten könnten. Und dann meldete sich der Zauberer des Wortes und sagt, bei mir könnt ihr schlafen. Und dann sind sie da zu dem hingegangen zum Schlafen, haben doch was zu essen bekommen, und wollten schlafen und dann war ihnen nachts auf einmal, als wäre der Raum erfüllt, durch dunkle Gestalten, durch Dämonen, wie auch immer. Sie wurden gewürgt, man konnte am nächsten Tag noch die ganzen Merkmale sehen, da wo die Leute gewürgt hatten, die Dämonen sie versucht hatten zu erwürgen, versucht hatten, aber die Dämonen kriegten das nicht hin. Und als sie dann gebetet haben im Namen von Jesus, da war der Spuk vorbei. Auf einen Schlag. Weg. Das ist eine tolle Geschichte, ne? Da kommt dann morgens der Zauberer rein in seinen Raum und denkt, jetzt hätte da drei Leichen liegen. Nein, die waren quicklebendig und haben ihnen dann von Jesus Christus erzählt, der die wahre Macht hat, die wahre Macht über alle Dämonen. Das war für den so unerhört, der hat sich bekehrt darüber. Seine Götter zählten nicht mehr. Er hatte jetzt eine stärkere Macht erlebt. Also, das war meine Freundin Mareike, die uns das erzählt hat. Ich könnte noch mehr Geschichten erzählen, ich könnte jetzt stundenlang Geschichten erzählen, aber das würde mich ein bisschen von der Predigt wegführen. Also es geht darum, ob Menschen sich freuen dürfen und können auf ihre Ewigkeit. Und deshalb ist Mission umfassend und meint den ganzen Menschen, bedeutet Hilfe an Geist und Seele und Leib. Und deshalb kommt die Mission mit der Bibel unter dem Arm, so wie man sich das schlechterdings immer vorgestellt hat, ne? Bibel unter dem Arm. Und dann fangen die an, Brunnen zu bauen und Kranken zu helfen mit der Bibel unter dem Arm und bringen ihnen das Evangelium. Das ist Mission. Und deshalb heißt Mission auch, das ist ein Auftrag für alle Christen und logischerweise auch keine Einbahnstraße. Da kommt ein afrikanischer Bischof in meine alte Gemeinde, in die Epiphanius-Gemeinde, hält dort einen Vortrag, mehrere Vorträge, die Gemeinde ist hin und weg und dann fragt er, jetzt will ich euch mal fragen, wer von euch ist denn bereit, mit mir zusammen wieder nach Afrika zu gehen und dort als Krankenschwester zu arbeiten? Da meldet sich eine einzige Frau, die war Krankenschwester in der Kinderklinik hier in Bremen. Krankenschwester. Die meldet sich und er strahlt über das ganze Gesicht und hat gesagt, dann hat der Heilige Geist hier wieder richtig gearbeitet. Sie ist dann mitgegangen, das war dann unsere erste Spendenstelle, die wir eingerichtet haben in der Gemeinde. Die erste, die Gemeinde hat bezahlt und die Gemeinde hat auch noch weiter bezahlt, später für andere Spendenstellen. Das war klasse. Und dadurch haben wir viel Kontakt bekommen nach außerhalb. Wir haben auch viele Menschen kennengelernt von außerhalb. Und wenn ich das so sage, muss ich hinzufügen, natürlich gibt es Einwände gegen die Mission. Und ich verstehe das gut. Da sagt Jesus zu Petrus, Lukas 5, Vers 10, von nun an wirst du Menschen fangen. Und ich lese uns den ganzen Text vor. Das ist der Predigtext heute. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Und es begab sich, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh von mir hinweg, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, und ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und dann bitten wir dich, Herr, unser Gott, öffne uns dein Wort. Amen. Von nun an wirst du Menschen fangen, sagt Jesus zu Petrus. Wer will schon gern ein Menschenfänger sein und wer will sich schon gern gefangen nehmen lassen? Aber Mission ist nichts anderes als Menschenfängerei für Jesus. Und ich kann gut verstehen, dass sich einem bei dem Wort Menschenfänger das Herz umdreht oder der Magen. Fänger, Rattenfänger haben wir genug gehabt. Die Rattenfänger mit ihrer Reklame, die Meinungsrattenfänger mit ihren Massenmedien. Wem wollen wir schon ins Netz gehen? Und viele Netze werden ausgeworfen. Bei wem wollen wir schon auf dem Angelhaken sitzen? Unser natürlicher Mensch sagt: Bei niemandem. Ich bin ich. Und von der Kirche lassen wir uns schon gar nicht fangen. Und deshalb wird Seelsorge als anmaßend empfunden, Mission und Verkündigung ebenso als anmaßend, als Eingriff in die Privatsphäre, als Vergewaltigung gar. Aber Jesus sagt: Du wirst Menschen fangen. Und damit dies auch im Sinne von Jesus geschehen kann, müssen wir nach den Voraussetzungen fragen, die ein Menschenfänger haben muss, um im guten Sinne Menschen zu fangen. Und das ist das Erste. Ein Menschenfänger muss auf Jesus hören. Das ist die Grundvoraussetzung. Und deshalb ist Mission nichts für Abenteuerlustige. Ich war irgendwann in Kolumbien und traf dort auf ein Auslandspfarrer, der war von der EKD, von der Evangelischen Kirche in Deutschland, ausgesandt worden, um dort in Kolumbien Pfarrer zu sein. Und da sagte er mir: Ich bin auslandsgeil. Tja, wir hatten darüber eine kleine Diskussion, aber er war nicht zu ändern. Aber auslandsgeil, das ist keine Motivation, um in die Mission zu gehen. Mission ist nichts für Leute, die zu Hause nicht klarkommen. Die Besten muss man gehen lassen. Und ich sage dieses große Wort und spreche es so gelassen aus. Die Besten muss man gehen lassen. Was haben wir für Leute gehen lassen müssen? Was für gute Leute. Ich hätte sie gerne behalten, mit ihnen zusammen weitergearbeitet. Nein, sie mussten raus. Der Herr hatte sie gerufen und sie sind diesem Wort des Rufes gefolgt. Die Besten. Es ist nichts für Leute mit gebrochenem Rückgrat oder mit Profilneurosen oder für Leute, die auf einem Selbstverwirklichungstrip sind. Nein, wenn schon, dann geht es darum, dass sie auf einem Jesusverwirklichungstrip sind. Und dabei entdecken wir, dass wir ganz wir selbst sind. Merkwürdig, nicht? Du gibst alles ab und dann bekommst du alles. Es gibt viele Gründe, eine Stelle zu wechseln. Manche möchten einfach mal etwas Neues machen. Oder die Nase vom Chef passt einem nicht mehr. Oder man kann seine Ironie nicht mehr ab. Über alle diese Motive kann man trefflich diskutieren. Aber wenn Gott einen ruft, dann gibt's nichts mehr zu diskutieren. Da kann man nur noch antworten, Herr ja oder Herr nein. Herr, hier bin ich oder Herr, lass mich. Ich denke, ein Arzt, der hat in seinem Leben viel, viel Geld verdient. Und er sagte dann am Ende seines Lebens, einmal hat Gott mich in die Mission gerufen und ich bin nicht gegangen und bin mein ganzes Leben hinter einer nicht verwirklichten Berufung hergelaufen. Tja, man muss also hören, was Jesus sagt. Dem Petrus sagt er, fahre wieder hinaus und werft eure Netze noch einmal aus. Und das ist eine ganz, ganz unsinnige Aussage. Da kann sich jeder Fachmann nur an den Kopf fassen. Aber es ist das Wort von Jesus. Und Petrus hört drauf und tut es. Und so müssen wir hören und selbst gehen an unsere Stelle, an unseren Platz, von Gott ausgesucht. Und wir stehen unter dem Wort von Jesus und unter seinem Befehl. Es ist seine Autorität. Und wir dürfen es ruhig bei Namen nennen. Christen sind fremdbestimmt, von Jesus bestimmt, von Liebe bestimmt. Und deshalb dürfen und wollen wir nicht Menschen auf eigene Faust gewinnen. Denn wenn Menschen Menschen fangen mit ihren Versprechungen, ihren Überzeugungen und ihren Ideologien, entsteht immer Unfreiheit und Gewalt. Aber wenn Jesus Menschen fängt, dazu Menschen gebraucht, dann gibt es Freiheit. Wo Jesus ist, ist Freiheit. Und die einzige Gewalt, die diese Fangaktion hat, ist die Gewalt der Liebe. Wenn ich jemandem ins Netz gehen möchte, dann doch nur einem, der aus lauter Liebe ein Netz geknüpft hat. Weshalb sonst gehen Verliebte freiwillig einem anderen ins Netz. Ich war 16 Jahre und hatte mich verliebt. Passiert auch bei Pastoren mal. Und dann sind die 16 Jahre schon lange, lange her. Heute bin ich glücklich verheiratet mit meiner Frau. Aber meine Mutter kriegte das zufällig mit, wie ich anfing, mir die Schuhe zu putzen. Und das war etwas ganz Unerhörtes. Der Bengel putzt sich seine Schuhe selbst. Ja, der Bengel putzte sie selbst. Ich hörte das später, zufällig, sprach dann meine Mutter mit meinem Vater, du, der Bernd, der muss verliebt sein, der putzt jetzt seine Schuhe selbst. Ja, es war so, ich war verliebt. Aber ich bin damals gerne in dieses Netz der Liebe gegangen. Aber aus dem Hören folgt das Tun. Es gibt entsetzlich viele Christen in Deutschland, die nur hören, aber nicht tun, was Jesus sagt. Da wird der ganze Kirchgang zu einer frommen Soße über das alte Leben. Alles bleibt, wie es war. Die Christenheit schläft vor sich hin, bis die Welt dann endgültig zur Hölle gefahren ist. So eben nicht. Jesus sagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Und er sagt uns an anderer Stelle, geht hin. Aus dem Hören folgt das Tun. Also tu das. Und die Stimme, die du für dein Leben hörst, die Stimme von Jesus, die sollst du weitergeben. Nirgendwo steht geschrieben, dass das nur ein Job für Profis ist oder ein Geschäft für Hauptamtliche. Kennst du keine Heiden? Keine? Sollen die nicht in den Himmel? Alle 10 Sekunden sterben 30 Menschen irgendwo auf der Welt. Von diesen 30 sind 2 Buddhisten, 4 sind Hindus, 5 sind Moslems, 8 gehören dem traditionellen Glauben an und 7 bezeichnen sich als Christen, davon sind 3 Protestanten. Laut dieser Statistik sterben alle 10 Sekunden 25 Menschen, wenn nicht mehr, ohne Jesus Christus. Und weißt du auch, dass die Bedarfsliste der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, AEM, und 3000 offene Stellen für Missionare aufweist. Auch Deutschland ist Missionsland. Das steht inzwischen offiziell fest. Also, Voraussetzung Nummer 1 ist, hören, was Jesus sagt. Und dann tun, was er sagt. Voraussetzung Nummer 2. Ein Menschenfänger muss Vergebung der Sünden haben. Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in Indien. Ich war maßlos überrascht, als ich einen hinduistischen Tempel betrachtete. Da sah ich, dass die Götter schlafen gelegt wurden, vorher gewaschen und ihnen wurde Essen hingestellt. Aber diese Götter waren Puppen, Puppen, einfach Puppen. Was für ein himmelweiter Unterschied zu dem Gott, der uns in Jesus gefangen hat. Denn da kommt es immer, ob du es willst oder nicht, zur Offenlegung deiner Schuld. Und wenn Jesus in dein Leben tritt, dann kannst du nur noch auf die Knie. Und wenn du vor Jesus bist, dann wird ganz schnell deutlich, wir tun nicht nur ab und zu Sünde, das ist nicht nur ein Betriebsunfall, das können wir schon selbst regeln. Nein, 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 wir haben Sünde, wir haben Sünde. Wir sind durch und durch Sünde. Das ist unser Problem. Wir taugen nicht zu Jesus. Wir taugen nicht dazu, sein Reich mit ihm zu bauen. Und deshalb ist eine Begegnung mit Jesus immer auch eine Begegnung mit dir selbst und dem Erschrecken über dich selbst. Der Theologe Tuluk hat schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt, pass genau auf, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gibt es keine Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Nochmal, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gibt es keine Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Es ist immer gleichzeitig eine Begegnung, die dich aus dem Schrecken herausreißt und in die Arme Gottes reißt. Martin Luther hat einmal gesagt zu einem Freund beim Händewaschen, je länger wir waschen, desto unreiner werden wir. Tja, so ist das. Wir kriegen den Dreck nicht weg. Wir können uns noch so anstrengen. Und da muss ein anderer her, dem das Ganze bis aufs Blut gegangen ist, der uns bis aufs Blut geliebt hat, der uns reinwäscht von aller Schuld, damit wir keine Filter sind, wenn Liebe weitergegeben werden soll. Ein Menschenfänger braucht Vergebung der Sünden. Und Jesus lässt uns nicht darin stecken, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er nimmt uns als begnadigte Sünder und dann schickt er uns los. Er sagt zu Petrus, als der vor sich selbst erschrickt, fürchte dich nicht. Das heißt doch, ich will dich gebrauchen. Ich nehme dich an, wie du bist. Ich lasse dich nicht so, wie du bist. Ich werde dir deine Sünden vergeben. Ich werde dich neu machen. Aber ich nehme dich, wie du bist. Und ich will dich brauchen zum Bau meines Reiches. Wir sind nicht besser als Petrus. Und obwohl wir so sind, wie wir sind, will Jesus uns gebrauchen. Dich und mich. Und wir alle können wie Petrus nur beten, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und wir alle dürfen dann seine Gnade empfangen und uns schicken und senden lassen von ihm. Hudson Taylor, der China-Missionar, fuhr eines Tages auf einem Fluss und dort entdeckte er ein gekentertes Boot. Er stellte fest, dass einer tatsächlich aus dem Boot gefallen war und selbst mehrere Tauchgänge blieben ohne Erfolg. Da schrie er zu einem Fischerboot in der Nähe, kommt schnell, hier ertrinkt einer, bringt eure Netze und helft mir. Und die Fischer erwiderten, wir haben im Moment zu viel zu tun. Taylor flehte sie an, ich bezahle euch, wenn ihr sofort kommt. Wie viel, erwiderten sie. Ich gebe euch $10, wenn ihr sofort kommt. Das ist nicht genug, sagten sie. $15, mehr habe ich nicht, kommt bitte schnell, schrie er ihnen zu. Und widerwillig setzten sie sich in Bewegung und ruderten zu der Stelle, an der Taylor den Mann zuletzt gesehen hatte. Sie warfen ihre Netze aus und innerhalb kürzester Zeit hatten sie den Mann. Sie zogen ihn an die Wasseroberfläche, hiefen ihn an Bord. Der Mann war tot, ertrunken, während die Fische ums Geld feilschten. Tja, bleibt nur die Frage, wie konnten die Fischer so gleichgültig sein? Hätten wir sofort geholfen? Ähneln wir den Fischern mehr, als sie glauben? Ist es möglich, dass sie gegenüber den Milliarden Verlorenen genauso gleichgültig handeln wie diese Fischer? Bitte nicht. Jesus ist das Licht der Welt. Er nimmt uns die Sünden ab und lässt es hell in uns werden. Aber er bleibt nicht bei uns stecken. Das hat seine Konsequenzen bis in die letzten Winkel der Erde. Sünde vergiftet. Immer. Vergebung pflanzt sich unaufhaltsam fort. Nun die letzte Voraussetzung, ein Menschenfänger, muss Jesus auch Unmögliches zutrauen. Jesus sprach zu Petrus, fahr auf die Höhe und werft eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gesellen und sie füllten beide Schiffe voll. Die Missionierung Zairs in Afrika begann vor mehr als 150 Jahren. Und einige der ersten Missionare packten ihr Hab und Gut in Särge, Plural von Sarg, ja? Weil sie wussten, dass ihre durchschnittliche Lebenserwartung als Ausländer in Afrika wegen all der Krankheiten, Nöten und Härten nur 2 Jahre betrug. 2 Jahre. Und einige Afrikaner stellten die Missionare auf die Probe, um herauszufinden, ob ihre Botschaft nun wirklich der Wahrheit entsprach. Und ein Stamm akzeptierte die frohe Botschaft erst, nachdem die ersten Missionare und Familien alle verstorben waren. Und dann sagten die Stammesältesten, seht, wie sie gestorben sind. Sie haben Gott nicht verflucht und geflüchtet sind sie auch nicht, sondern dienten ihm im Angesicht des Todes, der ihnen bevorstand. Wer die Ewigkeit hat, braucht den Tod nicht zu fürchten. Das ist ein Satz zum Mitschreiben, der Satz ist von mir. Wer die Ewigkeit hat, braucht den Tod nicht zu fürchten. Und wenn Jesus das Licht der ganzen Welt ist, dann kann nichts und niemand, nicht einmal der Tod, die Christen abhalten, die gute Nachricht weiterzugeben. Zitat, meine Generation ist ein Produkt der Mission. Ohne die Mission und ohne die Missionare wäre ich heute nicht hier. Ich werde niemals genügend Worte haben, um den Missionen für das zu danken, was sie für uns getan haben. Zitat Ende. Wer hat das gesagt? Nelson Mandela, der große, bekannte Südafrikaner. Tja, als ich noch junger Pastor war, da gehörte es für mich zu den bitteren Erfahrungen, dass mein manchmal jugendlicher Elan von Älteren gebremst wurde. Ich dachte, wir haben doch die Verheißung Gottes auf unserer Seite, wir müssen missionarisch tätig sein, drinnen und draußen, und es der Welt zeigen, draußen in der Ferne. Und dann kamen Ältere mit so einem feinen Lächeln auf den Lippen und sagten, tja, als wir so jung waren wie du, da haben wir das auch noch alles geglaubt. Man spürte es, man konnte es mit Händen greifen, wie verbittert und resigniert sie waren. Dafür gibt es Gründe, selbstverständlich. Und sie tun mir leid mit ihrer Verbitterung und Resignation. Aber Jesus hat uns nicht gesagt, dass er uns in dieser Welt verbittert werden lassen will, sondern er hat uns einen Auftrag gegeben, diese Welt für ihn zu erobern und zu verändern. Sein Licht soll auf jeden Flecken der Erde fallen, auch in Deutschland. Und deshalb schickt er uns los mit seiner Kraft, mit der Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und deshalb verlasse ich mich lieber auf sein Wort als auf meine Erfahrungen. Noch so ein Satz zu mitschreiben, der ist nicht von mir. Wir leben immer erfahrungsorientiert, aber wir sollten verheißungsorientiert leben. Noch einmal, wir leben immer erfahrungsorientiert, aber wir sollten verheißungsorientiert leben. Die Sache ist doch ganz einfach. Jesus sagt uns, tu das und das. Ja, und dann sollen wir es tun und uns darauf verlassen dürfen, dass er zu uns steht und dass er sein Wort hält und dass er seine Verheißungen einhält. Aber wir sollen uns nicht auf uns verlassen und auf das, was wir schon mal an ähnlicher Stelle erlebt haben. Nein, nein. Wir sollen verheißungsorientiert leben. Wir sollen von dem leben, was Jesus uns sagt. Seht ihr, bist du mit deinem Glauben an einen Punkt gekommen, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter? Und dann hörst du, wie Jesus sagt, fahre noch einmal hinaus. Und du sagst, Herr, ich habe gearbeitet, ich habe nichts gefangen. Ich komme mit mir und den anderen nicht klar. Und Jesus sagt, und sein Wort gilt, fahre wieder hinaus, resignieren gilt nicht. Aber er sagt es nicht nach dem Motto, Kopf hoch. Er klopft auch nicht auf die Schulter und sagt, streng dich noch ein bisschen an. Kitzel noch ein paar Reserven aus dir heraus. Sondern er schickt dich hinaus und hat die Situation längst im Griff. Er hat alles vorbereitet, alles. Wir kommen immer nur in vorbereitete Situationen. Nochmal, wir kommen immer nur in vorbereitete Situationen. Das ist klasse, ne? Das kann man glauben und damit kann man leben. Ein Menschenfänger muss Jesus auch Unmögliches zutrauen. Auf dein Wort, das ist das Schlagwort geblieben bis auf den heutigen Tag. Auf dein Wort hin, Herr, auf dein Wort hin will ich mein Leben so von dir gestalten lassen. Und auf dein Wort, Herr, wollen wir für dich arbeiten und unser Leben einsetzen. In Liebe zu dir und zu den Menschen. Auf dein Wort, Herr. Und wenn es noch so widersinnig erscheint, wie dem Petrus die Fischerei mitten am helllichten Tag, auf dein Wort, Herr. Und dann wird es für Petrus wirklich hell. Dann erlebt er, wie Jesus das Licht der Welt ist. Da werden die Schiffe beladen. Da wird eingeladen, was er einbringt, was Jesus einbringt. Nicht Petrus und seine Angestellten haben das verdient, dass da so viele Fische waren. Die Boote werden beladen mit dem, was Jesus ihnen ins Netz getrieben hat. Er arbeitet. Wir haben den kleinsten Teil davon. Wir brauchen nur einzubringen. Er arbeitet. Er bringt uns und unser Leben und die Fische dahin, wohin er sie haben will. Für ihn ist nichts unmöglich. Er sagt, geh noch einmal an die Arbeit, tue einen Zug. Und wir sagen, das Hopf und Malz verloren. Nein, dem Petrus war nichts verloren. Und für uns ist nichts verloren. Es gibt in Deutschland nichts Unmögliches. Nicht einmal dieses unmögliche Deutschland ist für Gott unmöglich. Also, ich komme zum Schluss. Jesus alles zutrauen, auch in unserer Stadt, auch in unserem Land, auch in Deutschland, auch in Bremen, natürlich. Ich bin Bremer und ich bete so oft darum, dass der Herr diese Stadt endlich wieder zum Leben erweckt und dass er Leben schafft und neues Leben schafft. Ich möchte diese Stadt nicht aufgeben, um Jesu willen. Er kommt auch dahin, wo du es nicht für möglich hältst. Da, wo du ganz persönlich lebst. Und wenn Jesus wollte, könnten die Steine schreien und die Fische Gitarre spielen. Er will, dass wir schreien. Und er bindet sich an uns. Er will dich zum Menschenfänger machen in unserer Welt, wohin er immer dich beruft, wohin er immer dich schickt. Und die einzigen Fische, die sich freuen, wenn sie gefangen werden, sind die Fische, die Jesus ins Netz gehen. Das sind jetzt im Augenblick wir. Und ich wundere mich, dass ihr so ruhig auf euren Sitzen sitzt und gar nicht aufspringt vor Freude. Nein, es sollen noch ganz, ganz viele, viele, viele andere werden. Viele hier in dieser Stadt, viele in der ganzen Welt. asiatische, afrikanische, amerikanische, europäische, bremische, ländliche, städtische, viele, viele Fische. Das Netz ist noch groß. Und es sind noch längst nicht alle Fische drin, die Jesus hineintreiben will.